Schlagkraft, der Podcast, wenn es um Kampfsport geht. Viel Spass bei der heutigen Folge.
Hallo zusammen, hier ist der Rubi Röschel am Mikrofon für eine weitere Folge von Schlagkraft. Wie wir es schon vorangekündigt haben, mit dem Trailer ist heute meine Frau, Valentina Rubi, im Podcast heute dabei. Sie ist aber nicht nur, weil sie meine Frau ist, heute mit dabei, sondern sie hat sehr viel über den Kampfsport zu erzählen. Sie hat verschiedenste Funktionen, ob einerseits bei uns im Gym, natürlich für mich persönlich daheim, wie aber auch mittlerweile auch im SCOS, im Swiss Combat System, verschiedene Funktionen abdecken und so eigentlich wahnsinnig viel auch Gesprächsstoff sicher kann mitbringen kann. Wir werden es ja dann sehen. Von dem her aber jetzt in erster Linie mal Hallo Valentina und ja, stell dir doch mal noch weiteres vor, was du so ein bisschen gemacht hast in der letzten.
Hallo Roger. Was ich gemacht habe im letzten Jahr vor allem Kinder bekommen, würde ich mal sagen. Und ja, wenig trainiert halt aufgrund von Kind und Corona natürlich. Aber wir haben natürlich probiert, alles aufrechtzuerhalten mit Outdoor-Training und wir haben dort auch im Aussenbereich weitergearbeitet. Leider Schiedsrichter technisch nicht viel können machen. Und ja, da ich Mami beworte, auch nicht können kämpfen oder sonst etwas.
Genau, so ist das. Jetzt fangen wir doch aber ganz von vorne an, schnell Hurti. Wie alt bist du für unsere Zuhörer, dass die mal ein bisschen wissen, mit welcher Altersklasse wir hier jetzt in erster Linie das Gespräch führen und wann hast du mit Kampfsport angefangen?
Ich bin 28, werde im November 29. Ich habe mit Kampfsport angefangen 2009.
2009, okay. Ja. Und ist das gerade von Anfang an weg Thai-Boxen gewesen, oder hast du noch eine andere Kampfsportart zuerst gemacht? Oder ist das vor allem mal ein Sport gewesen, der dich von Anfang an weggecatcht hat, oder hast du noch anders gemacht?
Ich müsste sehr weit ausholen, aber ich sage mal, ich wollte Kampfsport machen und ich wollte mich ein bisschen neu orientieren. Ich habe das Open-Jahr angefangen 2009 im Sommer. Habe dort mit Kickboxen angefangen. Kurz Fassung von meiner vorherigen sportlichen Karriere ist, dass ich sicher mit Schwimmen sehr im Wettkampfsport war und dann im Leichtathletik noch kurz Abstecher ins Triathlon gemacht habe und eben mit 2009 angefangen habe Kickboxen, weil ich mich ja, das ein bisschen neu orientieren im Sport. 2010 ist dann weitergegangen mit effektiv Thai-Box oder K1 und seit 2013 bin ich bei MTSB.
Yes, genau. Also ich tue natürlich die Frage zum Teil hier zu stellen, dass ihr da außen, wenn ihr es zulässt, auch alle zusammen ein bisschen könnt, ja, evaluieren und wisst, wie die Dame ihren Werdegang gehabt hat. Ich weiss es natürlich, aber ja, ist ja nicht immer so, dass wir Leute da haben, wo man wirklich im Detail alles weiss. Aber nichtsdestotrotz, für mich ist das so eine gute Auffrischung, ein bisschen vor der Vergangenheit in dem Sinn. Du hast ja schon vorher gekämpft gehabt, oder auch mit dem Anfang, was Kämpfen angeht, da hast du schon im vorderen Gym gemacht und ja, bist bei uns dann eigentlich relativ schnell mit SCOS weitergegangen, oder?
Richtig, genau.
Das Ganze mit dem Wettkampf im Amateurbereich, wie hast du das so ein bisschen für dich erlebt? Ist das für dich eine coole Sache gewesen? Ist das für dich eher etwas gewesen, wo man für dich als dann zumal aktive Kämpfer hat können besser machen? Erzähl mal so ein bisschen den Eindruck, was das für dich war in dieser Zeit.
Mein ersten Kampf habe ich unter dem Fightgym Aro gemacht, ich glaube, das darf man sagen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Skos war oder ein Anfang von einer Gala. Auf jeden Fall, ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich bin 2 Runden an 2 Minuten im Ring und In der ersten Runde wäre ich wirklich nur verprescht worden, weil ich habe nicht gewusst, was auf mich zukommt. In der zweiten Runde habe ich mich dann ein bisschen mehr gewehrt, aber es hat auch wirklich nicht gelenkt. Und dann habe ich halt verloren. Und bei MTSB ist es dann weitergegangen, wirklich mit Scores. Von Anfang an haben wir die Saison gestartet zusammen. Und ja, man hat sich dort können weiterentwickeln von Kampf zu Kampf, was mega Spass gemacht hat. Ich habe natürlich auch bei MTSB den Vorteil gehabt, mit Frauen können zusammen zu arbeiten, zusammen Sparring zu machen und zu trainieren. Ja, was einem wirklich mega weiterbringt, als wenn man wirklich nur gegen Männer muss sich ja, wehren fast,
Ja,
würde ich mal sagen.
das ist definitiv hilfreich und man darf wirklich sagen, wir hatten dann zumal auch ein starkes Frauenteam bei MTSB und hat dementsprechend natürlich auch den Push können vorwärts treiben, das ist ja so. Du hast ja, wie gesagt, die ganze Saison mitgemacht dort, hat dann aber, glaube ich, im Finale nicht ganz gelangt. Das ist dann zum Vize-Schweizer Meister geworden, ist das schon 2013 gewesen, oder 2014?
Ja, 14.
Sehr gut. Wir haben natürlich dann auch nicht gestoppt nach dieser ganzen S2S-Saison. Es hat dann zumal noch nicht die Teilnahme an der WM gegeben. Das ist vielleicht ein bisschen schade gewesen natürlich. Aber ja, item, man hat nachher einen Galawagen gesucht und so weiter. Ist das ein massiver Unterschied gewesen, jetzt von der Amateurgeschichte, außer jetzt vielleicht eben Schutzausrüstungen, die natürlich gegen weniger werden. Ist es für dich ein Riesenkump gewesen jetzt von der Amateurliga sagen wir jetzt mal, ein bisschen profimäßige?
Ich glaube, das, was mich persönlich nervös gemacht hat, ist vor allem der Auftritt. Gar nicht so der Kampf, weil das Kämpfen bleibt ja eigentlich gleich. Und auch die Leute, die man sieht an den Galas, die bleiben auch immer so ein bisschen die ähnlichen. Und darum ist man eigentlich sage ich mal, in der Schweiz geschützt, in einem geschützten Rahmen drin. Aber ja, einfach das Auftreten und oh, jetzt können wir noch extra Leute zuschauen, vielleicht extra wegen mir und so. Das hat man beim SCoS weniger gehabt oder ich hatte es weniger gehabt. Dort ist es wirklich einfach um ja, Kämpfen und Wettkampftage ist durch und dann hat man die Eltern, hey, ja, die Leute, hey, ja, verloren oder ja, gewonnen und gut ist. Und bei der Gala war es immer etwas anderes. Es hat immer wirklich Leute gehabt, die sie zuschauen konnten. Und das hat mich persönlich immer etwas nervöser gemacht. Aber am Kämpfen an sich hat sich nicht gross etwas geändert.
Ja, ich finde es immer noch gleich interessant, dass sich viele Leute immer noch wieder unter Druck setzen von den Leuten, die kommen, zuschauen. Das hört man nicht wenig von den Kämpfern, dass das so ein Phänomen ist. Hingegen, ich muss jetzt sagen, klar, eben, ich habe nicht so fleissig kämpfen können, weil man natürlich mit massiv viel anderes noch zu erledigen hatte, immer wieder in den ganzen Jahren. Weil man ja der Coach, wie gesagt, ist in erster Linie und nicht der Kämpfer. Ich habe aber noch im 17. Jahr nachher den vorerst bis jetzt letzten Kampf noch gehabt. Und dort haben wir 150 Leute zusammengebracht. Das sind sogar alte Schulkolleginnen, die schauen und mich hat das mehr gepusht. Also, der Druck ist sicher irgendwo durch da, eine gute Performance abzuliefern. Aber wenn du jetzt so allein wärst und blöd gesagt, jeder ist gegen dich noch unter Umständen, ist doch viel härter, als wenn dann quasi noch die Family extra kommt schauen. Ich meine, das zeugt ja von Interesse und Freude. Warum gibt es so einen Druck?
Ja, wenn ich das wüsste, würde ich es ändern. Und es umwandeln in den Push, den du sagst. Ich kann das nicht beantworten. Vielleicht ist es einfach, es ist ja oft so, dass wenn du in einen neuen Raum hineinkommst, oder mir geht es mit anderen Leuten, die du nicht kennst, ist es wie egaler, wie du etwas machst oder wie die Leute reagieren darauf. Weil egal, ob es jetzt gut ist oder nicht gut oder lustig oder nicht lustig, es ist egal, die Leute kennen dich nicht, oder? Aber irgendwie bedeutet es einem mehr, wenn du aber die Leute kennst und darum möglichst gut performen. Eben. Und Ich glaube, das tut den Druck hetzig. Also du willst wirklich deine beste Leistung abprüfen und dadurch machst du halt wie mehr Druck, als wenn du einfach, sage ich, an ein Kurs gehst, wo die Leute eben nicht kennen und ja, und dann kannst du einfach noch daheim anrufen und sagen, so und so ist es gelaufen. Es ist irgendwie, ich glaube, es ist das, ja, was den Druck ausmacht. So.
Ja, gut, das ist sicher, ich glaube, dass sie beide, wie soll ich sagen, Reaktionen, die es da gibt, auch bei verschiedensten, oder das jetzt vielleicht auch hören, der Fall gesehen, eben, dass der Eintrag eingibt, die sagen, das gibt mir eigentlich noch viel mehr Beflügelung, Gas zu geben, und andere, die es unter Umständen eben sogar ein bisschen lähmen kann. In dieser Hinsicht. Und so einen Druck erzeugen, dass man am Schluss sagt, also was ich auch viel, und das ist selbst von unseren Profis, die international viel gekämpft haben, habe ich immer wieder auch so ein bisschen, erstens mal entweder das Erlebnis oder sogar die Aussage bekommen, ja, man hat das ganze grosse Tamtam, oder dort, wo zum Teil noch Fernsehaufzeichnungen sind und so weiter, das hat mich so beeindruckt und mich überwältigt, dass ich mich effektiv im Kampf dann selber nicht mehr so finden konnte, damit ich die Leistung abliefern kann, wie ich soll. Das ist wie ein anderer Druck, der natürlich auch da ist. Also ist es effektiv, eben, man kämpft im Amateurbereich halt massiv anonymer und ist dann bei der Gala halt einfach mehr im Zentrum, und das verwirrt halt ein bisschen oder braucht eine neue Routine.
Oder man muss ändern im Amateurbereich,
Ja,
eventuell.
vielleicht, ja, wobei eben, das ist, in der Regel ist es ja so, dass Amateur in einer viel höheren Menge abläuft und in dieser Hinsicht natürlich, dass es so fast nicht machbar wäre wie eine Gala, weil der Zeitaufwand natürlich massiv wird. Also.
Ja, ich habe noch einen Punkt. Eventuell, also es ist noch lustig, weil in meinen früheren Wettkämpfen als Kind, sage ich jetzt mal, oder als Jugendliche, wo ich geschwommen habe oder eben Leichtathletik gemacht habe, sind eigentlich auch immer die Eltern, vielleicht noch Scotty oder Tante oder irgendjemand zuschauen. Aber es hat mich dort überhaupt nicht unter Druck gesetzt. Aber eben vielleicht auch, weil es nicht so eine Bühne war. Weil ein Ring ist ja wie eine Bühne, es ist wie erhöht. Und man ist eigentlich, außer der Gegner, ist man im Zentrum von dem ganzen Spiel, wenn es jetzt nicht mehrere Ringe in der Halle hat. Und dort läuft ein Wettkampf neben dem anderen durch und man ist eigentlich weniger im Zentrum. Oder geschwiegen denn vom Triathlon, dort ist man in einer riesen Masse drin und wenn man ins Ziel kommt, hat man eine Zeit und dann sieht man, wie es rauskommt. Und vielleicht ist das auch noch ein bisschen, ja, wie der Unterschied, was mich jetzt eben wie nervöser gemacht hat, wenn andere dabei sind.
Nichtsdestotrotz muss ich aber sagen, hast du vielmals gute Leistungen können abrufen. Es ist nicht jede Gegnerin ist dir gut gelegen. Und auch wir haben natürlich mehrfach auch müssen erleben, dass es zu Unrecht, oder sagen wir, ja, dass wir einfach von mir aus gesehen auch ein bisschen beschissen sind worden. Wir erinnern uns an Athen für einen Europameistertitel, wo wir dann, blöd gesagt, 5 Rundinnen oder 3 Rundinnen, nein, sie es dann gesehen, auf eine eingekämmert haben. Und am Schluss haben wir den Kampf, haben wir ihn verloren, was sehr spannend ist gesehen, oder?
Und die Gegnerin hat keine 5 Rundinnen machen.
Genau, das ist ja noch Dings gewesen, weil sie gewusst hat, dass sie es nicht mal durchhalten, oder? Ja, das ist ein bisschen schade halt, aber das haben wir auch schon mehrfach an den Folgen hier ein bisschen definiert, dass man dort natürlich ein massives Aufholpotenzial haben und ein massives Verbesserungsding, dass wir dort ein bisschen mit neutraleren Schiedsrichtergremien können funktionieren. Da kommen wir dann später noch drauf. Da kannst du ja natürlich auch deine Inputs mittlerweile geben. Ja, aber wie gesagt, gehen wir mal weiter, und du bist natürlich nach den verschiedensten, oh, vielleicht noch heute schnell zwischen geschoben, wie viele Kämpfe hast du gemacht?
15.
15. Wie viel Gewonnen verloren? Wolltest du das
Oh,
sagen?
ich weiß es nicht auswendig,
Ja, nein, okay, das ist halb so wild. Wie gesagt, 15 Kämpfe gleich, und sind es die letzten gewesen?
aber ich kann es nachher schauen. Nein, ich hoffe es mal nicht.
Sehr schön. Auch das tut mich natürlich einerseits als Interviewpartner freuen, andererseits als Coach für die Zukunft natürlich auch, dass wir hier sogar als Ehepaar gemeinsam im Ring können stehen und zusammen hoffentlich gute Erfolge noch erarbeiten. Nein, aber was ich eigentlich weiter weggehe, ist das Thema Coach. Du bist bei uns in dieser Hinsicht dann auch im Gym als Coach auftreten, bist eingestiegen dort, hast gewisse Training übernehmen, hast im Thai-Boxen die Anfänger pushen, eine Zeit lang. Nachher haben wir den Body-Workout-Kurs reingenommen, bis und mit an die Pandemie herhalt, oder? Und da hat man dann müssen umstellen bei den ganzen gewissen Sachen. Hat ihr das ganze Kämpfen, was ja bei uns bei MTSB eigentlich ein wichtiger Part ist, zum Coach dürfen sein, hat dir das geholfen? Oder sagst du, Raju, das ist für dich oder das ist für eine veraltete Einstellung? Es braucht nicht jeder kämpft so für einen guten, vielleicht auch einen Supporter für deine Schüler zu sein.
Ich würde sagen, es hat mir sehr geholfen, weil man weiß halt nicht, von was man redet, wenn man die Leute korrigiert. Und jetzt zum Beispiel gerade im Fitboxen, wo ich ja eingestiegen bin, mit Training gegeben, sie sind dann aber gleich interessiert, warum ist jetzt das jetzt so. Und dann kann man dann eben erklären, ja, weil im Normalfall würde jetzt der Gegner sehen, dass du das und das machst und darum musst du so und so reagieren. Und das ist halt schön in Theorie, aber es ist halt viel besser, wenn man es mal erlebt hat in der Praxis. Und von dem her würde ich sagen, es hat geholfen und es ist auch gut so, dass wir das bei MTSB so haben, dass die Leute, die wollen coachen, müssen mal im Ring gestanden sein, weil sonst kannst du nicht, ja, kannst einfach nicht 100% aus den Erfahrungen schöpfen. Auch, ja.
Genau, also ich bin auch, natürlich eben, ich habe ja die Regeln schlussendlich in den letzten 16 Jahren so bei uns aufgebaut. Das ja nicht wie bei anderen Verbänden. Sogar Trainerausbildungen, also die gibt es zwar in verschiedensten Bereichen schon, tut aber nicht als maßgebendes Element dienen, dass es heisst, ohne den Schein oder ohne die Ausbildung darfst du kein Training geben. Das ist ein nice to have und das tut eigentlich auch die Fachkompetenz fördern. Da gibt es bei der WKU gibt's da Trainerausbildungen, international verschiedenste Sachen, die ich weiss, wo wir auch schon schauen. Jedoch gibt es in der Schweiz selber da keine Regeln, wo es heisst, mindestens so viel kämpft oder mindestens so lange trainiert, damit du überhaupt berechtigt bist. Da kann jedes Team selber entscheiden. Und darum haben wir uns dafür entschieden, dass wir sagen, schau, es muss natürlich ein gewisses Alter sein. Ich denke, es ist auch nicht nur maßgebend, ob jetzt eben gekämpft hast oder nicht, weil meine Meinung ist halt auch, dass, und die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, dass selbst die besten Kämpfer nicht jeder die Eigenschaft hat, einen guten Coach zu sein. Siehst du das auch so?
Das sehe ich auch so. Es ist wirklich, man muss irgendwie die Bereitschaft haben, den Leuten etwas weiterzugeben und auch die Freude daran. Und man muss auch ein bisschen erklären können.
Genau.
Man darf auch nicht, was ich immer viel merke, ist jetzt in unseren normalen Trainings, wenn ich jetzt mal einen Anfänger vor mir habe, mit mir brezelt beispielsweise. Klar könnte man jetzt den von Kopf bis Fuß korrigieren, weil es ist ein Anfänger, er hat noch nicht die Erfahrung, die man selber hat. Aber man muss zuerst mit etwas anfangen und dann kann man sagen, beim nächsten Mal schaust du auf das und dann kann man wieder dran arbeiten einfach. Und ich glaube, es gibt Kämpfer, die vor allem für sich selber schauen und das ist ja auch das Richtige, absolut. Aber es ist wie, es fällt ihnen wie schwer, es können weiterzugeben. Also nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil sie es wie nicht können mit Wort ausdrücken. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man das auch kann als Coach.
Ja, ich bin da völlig eben auf dieser Seite. Für mich ist es auch sehr spannend, weil ich selber habe meine Erfahrungen in diesem Bereich mir effektiv selber ein bisschen müssen aneignen haben. Natürlich verschiedene Gyms als Support gehabt, das haben wir auch schon etwa mal erwähnt in diesen Folgen im Vergangenen. Jedoch eben die Initiative, mehr wollen zu lernen, mehr wollen daraus können zu schöpfen, indem dass ich weiss, wie es andere machen und so weiter und meinen eigenen Weg nachher finden, wie ich die Leute weiterbringen will, ist sehr spannend und es ist so spannend, dass man eigentlich auch herausfindet, wie viel das mit auch Sozialkompetenz zu tun hat und mit Individualität, oder? Also ich kann nicht sagen, wir haben jetzt immer so den Schlag geübt und wir müssen jetzt einfach das immer so können machen, sprich den Schüler noch quasi als unfähig definieren, weil er sich eben mit dieser Methode so nicht kann merken oder nicht kann umsetzen oder das Körpergefühl noch fehlt beispielsweise. Oder? Das ist noch sehr, sehr spannend nachher. Immer wieder neu die Leute müssen zu beurteilen und so weit zu bringen, dass sie effektiv anfangen produzieren, also sprich Veränderungen machen. Hast du irgendwelche Schlüsselmomente bei Leuten erlebt einmal oder irgendetwas, wo du gerade im Kopf oder gerade im Kopf ist, wo vielleicht bei einem Schüler hast können, so einen Klickmoment erarbeiten?
Ja, das Gefühl eigentlich immer wieder. Also, ich bin zwar schon ein Zeitchen Coach und es hat immer wieder so Schlüsselmomente gegeben. Und das macht einem auch Freude und das motiviert einem auch weiterzumachen. Und aber wie du sagst, es gibt nicht einen Weg, es gibt aber immer mehrere Wege, zum Ziel zu kommen. Und dort habe ich mich natürlich auch im Laufe dieser Zeit weiterentwickelt. In dem, dass ich auch nicht nur auf eine Person hörte, sondern meinen Weg gesucht habe, wie ich das verstehe. Und jetzt versuche ich es weiterzugeben. Und da hat es ganz viele so Klickmomente gegeben. Und das macht immer sehr, sehr Freude, wenn du dann jemanden kannst weiterbringen kannst. Ja.
Ja, finde ich auch. Cool, also dann wie gesagt, dann hast du eigentlich den Klassiker gehabt, in dem, dass du schön gekämpft hast zuerst, nachher hast du Möglichkeiten gehabt, bei uns eben können die Coach-Positionen übernehmen. Nachher ist es ja gleich eigentlich schon weitergegangen im Zusammenhang, dass ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das es ist gesehen, ist es schon im 16. gesehen eben, wo wir dann die ganze Schiedsrichter-Team gesucht oder wollen ausbauen und du hast dich dann glaube ich, relativ klimo gemeldet gehabt, dass du das gerne würdest machen bei SCoS, also Swiss Combat System, dort eine Schiedsrichterausbildung zu machen, gell?
Genau, ich habe immer gesagt, wenn ich selber nicht mehr SCoS kämpfe, werde ich auf jeden Fall Schiedsrichter sein. Oder Ringsprecher, nein. aber ja, und dann habe ich damals noch Johnny den ersten Kurs gemacht. Aber du hast frisch, glaube ich, dann übernommen. Und dann bin ich dort neben Mike Übelhardt gesessen, in den ersten, ja, Turnier und der hat mich eigentlich, der ist eigentlich so wie mein Mentor gewesen, eigentlich.
Okay.
Und da habe ich eine Saison wirklich nur gepunktet, habe pünktlich nur dort gehockt und ja, wirklich nur gepunktet und geglaubt, dass man das gut drauf hat. Und dann eine Saison drauf bin ich dann eben selber im Ring als Ringrichter. Ja, und ich weiß gar nicht mehr, wenn ich dann selber also die Verantwortung übernommen habe.
Das müssen wir im Fall von schnell mit dem Mike besprechen, weil
Ja.
da habe ich die auch noch geplant, mal sicher da in so ein Interview, ins Kreuzverhör reinzunehmen. Ja, das könnte ich jetzt auch gerade nicht. Ich glaube, es war aber wegen seinem zweiten Kind gewesen. Er hat, glaube ich, die
Schon wegen dem
Verantwortung.
ersten.
Das weiß ich auch nicht auswendig im Moment von dem her. Und, ja, item. Auf jeden Fall ist es so, im 16. hatte ich ja die Möglichkeit, den Johnny Bösiger abzulösen in der Organisation. Er hat uns das Vertrauen dann gegeben. Wir haben uns aber auch mit dem SCoS Final und dem SCoS Quali Event auch beim Johnny so ein bisschen bewiesen, dass wir fähig sind, eigentlich solche Sachen umzusetzen. Muss da dazu sagen, Swiss Combat System steht nicht nur, früher ist das mit dem Johnny gestanden und gefallen, also das ist ganz klar gegangen. Johnny Bösiger, die Legende von mir aus gesehen, der schuldig, dass es eben die Organisation gibt. Und bei uns ist das aber eine Teamarbeit geworden, im Sinne von dem, dass wir Leute aus MTSB zu dem Ghost-Team reingenommen haben und so natürlich mit der Gruppe, wo wir uns ja, sehr gut ergänzt haben und ja, noch relativ viel gemeinsam noch unterwegs war. Es waren immer coole Event-Tage, sehr anstrengend und intensiv. Aber es ist immer ein sehr cooler gemeinsamer Tag, den wir hier sehen können, durchführen können, wo wir sogar zum Teil im Vorfeld schon am Freitag rausgefahren sind, je nachdem, wo wir herein müssen. Und wir so nachher die Möglichkeit hatten, mit dieser Menge von Leuten eigentlich zu Schlag zu kommen und hier speditiv für die, die sich kämpfen können, das Ganze abwickeln und produzieren. Jetzt, wie gesagt, du hast viel gepünktelt nachher und also sprich, hast deine Erfahrungen gesammelt als Schiedsrichter, nervös sozusagen und hast dort die Sachen lang, ja, quasi als Lehrling dürfen machen, sehr so lang. Jetzt, wie hat dir das geholfen, eben auch vorher ein Kämpfer zu sein? Bist du da in der Beurteilung sicherer gewesen, können das Ganze zu bewerten oder hast du dort irgendwo vielleicht den Eindruck, ja, mit ein bisschen Theorie von diesem Kurs reicht das?
Es hat mir beim Punkt selber geholfen, auf jeden Fall wegen dem Schauen, weil man so klein vielleicht kann voraussehen, was als nächstes passiert. Und ich habe die Kursregeln natürlich vom selber Kämpfen gekannt. Das war sicher ein grosser Vorteil gewesen. Was als Ringrichter würde ich sagen, hat es mir noch mehr geholfen, weil wirklich man von den Bewegungen her, man ist ja dort die ganze Zeit in Bewegung und man hat dann immer so ein bisschen, man muss wirklich rausspüren, ja, stehe ich jetzt im Weg oder nicht, man darf ja diesen Leuten wirklich absolut nicht im Weg stehen, was kann passieren, aber es darf nicht. Und ja, von dem her hat es schon sehr geholfen, ein bisschen auch rauszuspüren, wo muss ich mich jetzt anders bewegen, dass ich diesen Kämpfen nicht in den Weg komme. Und man sieht auch die Emotionen und ja, einfach was passiert, zum Teil Zuckung, ah, jetzt kommt das, es wäre aber schön gewesen, hätte man das als Kämpfer auch schon so können erleben. Es ist etwas ganz anderes als Ringrichter, sage ich jetzt mal, im Ring zu stehen, als Kämpfer,
Ja,
genau.
wie siehst du das? Aber jetzt, wir haben ja wirklich immer sehr, sehr viele Kämpfe gehabt. Also ich glaube, es gibt keine Organisation, wo jeweils an einem Fight Day so viele Kämpfe hintereinander abgewickelt hat. Also natürlich mit dem Wachstum am Anfang ist das ein bisschen weniger gewesen, aber wir haben das dann einfach ein bisschen auf eine hohe Spitze aufgebracht, bis Corona gekommen ist, wo wir abrupt haben müssen abklemmen. Wie sieht das aus? Das ist schon vielleicht ein bisschen anstrengend, oder? Also ich denke, man hat ja auch ein bisschen geschaut, dass man Reserve-Schiedsrichter dabei hat, also Punktrichter wie Ringrichter, dass man ein bisschen abwechseln kann, aber es ist immer noch sehr harte Knochenbrühe eigentlich.
Es ist ein sehr harter Tag und es ist auch sehr schwierig, Leute zu rekrutieren für diesen Job, sage ich jetzt mal. Weil es muss wirklich aus Leidenschaft passieren und null wegen Geld. Und man würde einfach, man holt den, ich sage mal, den Einsatz nicht rein mit Geld. Aber es muss wirklich Leidenschaft dahinter stehen. Was wir uns auch recht müssen einsetzen in den Sitzungen, die wir ja alle Jahre haben, ist, dass wir aber wirklich mehr Leute haben, dass wir mehr Leute dürfen haben, dass wir mehr Wechsel können machen, damit die Leute wirklich ihre Pausen haben, weil wir haben ja zum Teil so lange Tage gehabt, dass wir Mittagspause ist auch schon gestrichen worden oder auf eine halbe Stunde gesetzt und wir haben irgendwie am 8. oder am 9. am Morgen bereits angefangen. Das ist schon sehr anstrengend und gegen Schluss ist man noch froh, wenn es irgendwann langsam gegen das Ende zugeht. Aber trotzdem ist uns immer allen bewusst, dass wir von Anfang bis am Schluss voll konzentriert müssen dort hocken, weil wir sind das jedem einzelnen Kämpfer schuldig, der dort kommt und kämpfen. Und das ist für uns das Allerwichtigste gewesen, oder jetzt auch für mich als Verantwortliche, ist es immer sehr wichtig gewesen, dass mir die Leute gesagt haben, hey, ich muss im Fall, ich muss schnell raus für eine ganz unsportlich gesehen, Rauchpause oder ich muss mal in den Ring rein, weil im Ring innen zum Beispiel mehr Action und da ist man ein bisschen wacher. Dann kommt es manchmal schon darauf an, wenn es Sommer ist und Hölle heiß in der Halle, dann ist die Konzentration auch schneller geschwächt, sage ich jetzt einmal. Weil wir sind halt dort die langen schwarzen Hosen und geschlossenen Poloshirts, sage ich jetzt mal, unterwegs. Plus ist es vielleicht drückend heiß und so. Da muss man schon schauen, dass die Leute genug Wasser haben. Da setzen wir uns auch immer regelmäßig einsetzen für unsere Schiedsrichter, dass wir wirklich genug zu trinken haben am Ring. Ja, es sind alles Sachen, wo man drauf muss schauen. Aber eben, wir schulden es jedem einzelnen Kämpfer, dass wir wirklich von Anfang bis zum Schluss da sind, konzentriert sind und jedem gleich viel Aufmerksamkeit schenken.
Genau, weil schlussendlich ja auch jeder einzelne Kämpfer, der dort antritt, immer ein faires Resultat erwartet. Wobei, also nein, fair muss es immer sein, das ist ganz klar. Schlussendlich bin ich meistens als Supervisor ja auch noch am Tisch, wo auch noch einen letzten Einfluss nehmen kann, wenn ich jetzt komplett anderer Meinung wäre. Muss aber sagen, es hat sich bis gegen Schluss wirklich so eigentlich einfach anfangen gestalten für mich jetzt als Supervisor, weil ich einfach sagen musste, wenn alle drei permanent und ja nicht immer die gleichen liegen eben. Und das ist eben auch etwas, was ich finde, wo in sehr vielen Schiedsrichter-Couples eben falsch läuft, weil es immer die genau gleichen liegen sind. Klar kann man auch sagen, man hat einen Bewertungsstandard und dann muss man den klar definieren. Der Kämpfer oder der Teams. Also, das ist für mich also, das ist eine sehr spannende Materie gewesen, immer. Weil, als ich mit meinen Leuten anfing zu kämpfen, hey, mir zum Teil das Gefühl gehabt, der Kampf ist klar gewonnen, du bist der Besser gewesen. Und dann hat es geheißen, nein, der andere gewinnt. Oder? Und am Anfang bin ich noch nicht davon ausgegangen, dass ich beschissen werde. Bin auch nicht permanent beschissen worden mit meinen Leuten. Aber es hat natürlich auch Fälle geben, man muss sagen, gut, also hallo, oder? Und ich denke, für dass man dort eine bestmöglich neutrale und objektive Haltung hat, ist es eben wichtig, ein grösseres Team zu haben von Schiris oder von Punkterichter vor allem, wo eben nicht immer alle genau gleich bewerten. Weil, wenn ich dann nicht mehr bei rauskomme mit meinen Leuten, wie muss ich trainieren? Wie müssen wir denn kämpfen? Was muss ich für eine Strategie bringen, lieber Herr Schiedsrichterchef und so weiter, oder Frau Schiedsrichterchef jetzt, das würde ich auf dich zutreffen in Bezug auf eine aktuelle Situation. Wie muss ich denn meine Leute pushen, damit wir die Kämpfe gewinnen können? Also ich bin immer den Weg gegangen. Ich bin nicht den Weg gegangen, weil ich immer gesagt habe, ja, ihr habt eh keine Ahnung und ich mache Kampfsport schon seit so vielen Jahren und ihr seid nichts wert oder was auch immer. Ich habe mich versucht, in die Bewertungsgrundlagen zu managen, oder? Und zu wissen, um was es geht. Weil das Reglement allein hat nicht geholfen. Oder? Wenn du das Reglement allein vornimmst, dann musst du sagen, aber der hat ja auch nicht wirklich 100 Pro umgesetzt. Jetzt mache ich aber noch die Schlaufe zu und sage, gut, eben, aber was sehr viele Leute vergessen, und das muss ich sehr vielen Teams auch erklären, ein Schiedsrichter macht auch Fehler. Das geht nicht nur darum, um eine unfaire Bewertung oder um eine Bewertung, die bewusst vielleicht sogar gegen jemanden geschossen sei geworden. Also, das wäre ja eh Katastrophe, wenn das so wäre. Oder das also darf gar nicht passieren, so etwas. Jedoch muss man ganz klar sagen, die Schiedsrichter sind ja auch Amateure. Also, ja, im Skos, aber ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, bei vielen Verbänden, wenn ich da rumschaue und rumhöre, sind auch das Amateure. Es macht es ja keinen Fall beruflich. Ich kenne in Deutschland einen, zwei, wo ich weiss, die machen nur das. Aber die sind ja in der Regelwerk und die geben ja Kurse und die gehen überall rum, die gehen quasi auch die Niveaus testen und so weiter. Und dann ist es noch etwas anderes. Aber im Endeffekt ist es wichtig, können zu sagen, es sind Amateure. Die meisten Schiedsrichter, die wir kennen, sind Amateure, oder? Weil sie in dem, was sie machen, Maximum 2, 3 Mal pro Jahr unter Umständen im Einsatz sind. Und da ist für mich ganz klar, dass das definitiv keine professionellen Leistungen sind. Und dementsprechend muss auch ein bisschen von diesen Teams, die kommen und eigentlich ja, nicht ein Riesengeld müssen zahlen für eine Organisation, die versucht, bestmöglich interessant zu sein, dass ein Kämpfer starten, nicht ein riesengroßes Lizenz- oder Startgebühren Geld zu fordern. Und die Schiedsrichter, eben wie gesagt, die werden in der Honorierung werden die lächerlich eigentlich bezahlt. Und in dem Moment finde ich halt einfach, ja, es sollte halt schon, also man kann nicht erwarten, dass maximale Leistungen eintreffen für Leute, wo mehrheitlich nur mit Leid, also nur. Es muss immer Leidenschaft dahinter sein, es muss Freude dahinter sein. Und wir machen es ja auch nicht wegen Geld, oder? Jedoch eben noch einmal, wie gesagt, schlussendlich ist es ja aber auch die Routine, die eine Rolle spielt. Und das heisst, wenn dir jetzt im SCOS darf man sagen, da ist man 7 bis 8 Mal im Einsatz, oder? Wenn man noch den Kurs anschaut, den wir machen jährlich, wenn man die ganzen 6 Qualis anschaut, noch den Finale anschaut, wo man macht und so weiter. Vielleicht nicht jedes, was so viel manchmal im Einsatz ist, aber die leitenden Positionen sind so viel manchmal im Einsatz und darum darf ich euch sagen, es gibt keine von den Organisationen, die hier in der Schweiz aktiv ist, wo höhere Frequenz anbietet. Weil es gibt verschiedene andere Verbände, die natürlich auch Ringsportamateure anbieten, aber sie haben in der Anzahl, was sie anbieten, nie die Frequenz, die wir anbieten. Und das heisst halt einfach auch, dass der Referee-Part bei uns am höchsten in eine Routine hineingeht und so auch dementsprechend das kann bieten, was man eigentlich auch ja, an guter Leistung darf erwarten im Endeffekt. Oder? Empfindest du denn, die ganze Ablaufthematik mit den Leuten, die hier kommen, Schiedsrichter? Mittlerweile sind wir ja zweisprachig sicher einmal, theoretisch sogar dreisprachig in diesem Schiedsrichterteam. Verhalten sich hier alle zusammen so, wie man sich es eigentlich kann wünschen kann? Weil du bist ja, wie gesagt, seit der Mike eben, glaube ich, bezüglich Nachwuchs die leitende Person, nicht Person, die leitende Position, die sagen, abgegeben hat, bist du dann ja der Chefschiedsrichter geworden, in dem, dass du vorschau koordinieren, die Leute vorschau zusammenrufen und so eigentlich immer gewährleistet hast, dass wir genug Schiedsrichter pro Qualifikation haben. Ja, bist glücklich mit deinem Team?
Also, ich möchte noch auf das zurückkommen, was du am Schluss gesagt hast, dass man bei SCOS wirklich die Routine haben als Schiedsrichter, wenn man das will. Und es ist ja eigentlich auch alles freiwillig. Das heisst, wenn du motiviert bist, zu kommen zu uns und Schiedsrichter willst lernen und werden, dann ist das eigentlich der beste Weg, bei uns anzufangen. Weil nirgends anders kann man so regelmäßig und über ein Jahr lang Erfahrungen sammeln. Und das ist ja wirklich das Wichtigste. Und wie du gesagt hast, wir sind momentan ja, ein grösseres Team, eben dreisprachig. Ich kann von Glück reden, dass ich also 3 Landessprachen rede und mich mit allen sehr gut kann verständigen und trotz Sprachbarrieren haben wir so noch lustig zusammen. Das gehört ja auch dazu. Man soll ja als Team sein, man soll so gut haben miteinander. Und das ist noch wichtig und vor allem muss jeder mit jedem können reden und Ja, und sein Wissen weitergeben. Wir haben jetzt auch erfahrene, ein bisschen erfahrene Schiedsrichter und solche, die erst angefangen haben. Und auch die Erfahrenen müssen auch eben Bereitschaft haben, denen, die eben anfangen, frisch auch ihr Wissen weiterzugeben. Und das ist schon cool. Man merkt natürlich mehr so zum Teil halt, sagen wir mal, Unterschiede in, wenn ich sage, mache ich da, heisst es für mich 8 und nicht 4 Uhr, das nehmen das Paar so ein bisschen lockerer beispielsweise. Aber ich glaube, als Chef kann man mit dem umgehen. Und man muss halt einfach das alles ein bisschen koordinieren oder schon das im Hinterkopf haben, dass eben der Rest auch vielleicht nicht ganz pünktlich da ist. Was ich auch eingeführt habe, ist, dass wir immer so eine Vorbesprechung machen. Also, du bist uns eigentlich das Programm durch, das Provisorische, sage ich jetzt mal, weil es kann sich ja immer wieder ändern im Verlauf des Tages. Und da schauen wir immer so ein bisschen, auch dass jetzt beispielsweise nicht gerade eine Frau bei den Schwergewichtlern im Ring als Ringrichterin geht, etc. Und das ist auch, also mir jetzt persönlich sehr wichtig gewesen und es hat auch immer super funktioniert. Und ja, das soll ja auch ein bisschen zum Zug kommen und eben ihre Erfahrungen können sammeln und dass wir auch genug Pausen können einberechnen und einkalkulieren, damit wir alle konzentriert bei Sachen bleiben.
Ja, hat ja eben, wie du vorher erwähnt hast, da man regelmäßig durch die grosse Menge an Wettkämpfer nach der Mittagspause davon stellen, hat er dann die Pause ein bisschen selber müssen erarbeiten. Das ist ja wirklich, auch wirklich eine Reaktion gesehen auf das raus, dass man durch die ganze Menge an Leuten, die sie gesehen, wir müssen organisieren, darum mehr Leute, darum aber dann auch die Möglichkeit für den Schiedsrichter können Pause zu machen, damit sie sich konzentrationstechnisch wieder können erholen und auch wieder voll Leistung bringen. Und das hat man über, sage ich jetzt einmal, 60, 70 Kämpfe, die wir da zum Teil durchgebrettert haben, auch gemerkt. Eben, die haben eigentlich vom ersten Kampf bis zum letzten ist eben eine grosse Einstimmigkeit für mal da gewesen. Das heisst, wenn ihr euch für einen Sieger entschieden habt, dann ist es so, dass eigentlich fast immer zu 3-0-Stimmen eigentlich ist gesehen. Es gibt über so viele Kämpfe, nicht Menge Kämpfe, wo sich jetzt in einem 2-1 auseinandernehmen, dass man einfach wirklich sagt, dass der eine Schiedsrichter sagt, oder Punktrichter den Eindruck hat, nein, der andere gewonnen. Ist ja schon speziell, weil man eben sagt, ja, es haben ja alle den gleichen Kampf, nicht aus dem gleichen Winkel, aber alle den gleichen Kampf gesehen. Und zwei finden den und einer findet das, was ja darf passieren und auch darf okay sein. Aber wenn ihr bei jedem Kampf, den wir dort veranstalten, eigentlich so ein Entscheidungskonfetti machen, daraus raus, ist es für uns dann, darum ist eben als Coach wiederum schwierig, zu verstehen, eben, was braucht es denn für einen Kampf. Klar, für einen Sieg, besser gesagt. Klar, es braucht ein K.O. theoretisch, dann sind die Fragen relativ schnell beendet, wer jetzt gewonnen hat. Jedoch eben geht es um Punkte, geht es um die Bewertung von meinem Kämpfer. Muss ich ja wissen, eben, was muss er besser können wie der andere, damit er wird können gewinnen, oder?
Und damit so ein Team eben so einstimmig kann sein, ist eben auch die klare Kommunikation einfach wichtig, halt auch im Team innen, damit wirklich alle am gleichen Strang ziehen. Und das ist
Ja.
ja das Wichtigste. Und darum ist auch der Posten jetzt von mir und vorher von Mike auch ein wichtiger Posten. Und nicht nur, weil wir uns Chef können nennen, sondern eben damit alle an dem einen und gleichen Strang ziehen, damit sich die Leute, die zu uns kommen, können kämpfen, auf etwas einstellen können und das eigentlich immer gleich bleibt. Und das ist ja auch das Wichtige und das Gute an unserer Organisation, würde ich sagen.
Das ist ja so. Also halt einfach, so wie immer, eine gewisse Struktur halt einfach haben. Und das braucht, glaube ich, der Mensch allgemein. Das hat nicht mal groß mit dem Kampfsport etwas zu tun. Sobald eine Struktur da ist, dann funktionieren auch die Leute dementsprechend besser. Und natürlich ist natürlich auch die Speditivität viel höher. Und so können wir auch solche Mengen nachher wirklich umsetzen. Obwohl wir ganz ehrlich gesagt, wirklich an einem Punkt angelangt sind, kurz vor Corona, dass man sagen müsste, Jetzt sind wir am Punkt, wo wir müssen sagen, ja, gehen wir jetzt auf 2 Ringe pro Tag, also an dem Tag, wo wir bearbeiten, oder gehen wir über 2 Tage Wettkampfzeit, oder? Ist nicht immer einfach, vor allem für Teams, die ein bisschen weiter weg herkommen.
Ja,
Ja.
oder für Teams auch für Schiedsrichter.
Kommt natürlich auch noch
Weil,
dazu.
ich sage jetzt mal, ein Teil hat eben bereits Familie und ja, muss vielleicht den Sonntag mit der Familie verbringen. Der andere Teil ist vielleicht noch ein bisschen jünger und ja, weiß nicht, am Samstagabend, weiß ich, go Party machen, weiß nicht, wie sie am Sonntag fit sind.
Ja, genau.
So Sachen. Ja, es wäre. Wir sind vorher dran gestanden, dann ist die Pandemie gekommen, es wäre ja, organisatorisch eine Herausforderung geworden. Aber ja, ich bin gespannt, wie es dann wieder anläuft und wie wir uns die dort neu eingerufen natürlich.
Das ist so. Wenn wir noch gerade beim SCOS oder beim Schiedsrichter sind, das ist etwas, was ich auch noch mittlerweile gut, nein, das muss ich gar nicht mehr sagen, das haben wir ja schon in der letzten Folge gesagt, kommt mir jetzt gleich in den Sinn. Bin ich jetzt gerade ein bisschen im Film hin, aber die Weltmeisterschaften, wo wir ja jetzt 18 und 19 uns teilgenommen haben und sehr erfolgreich mit den Swiss Champions von SCOS, haben wir an der WKWM sehr, sehr erfolgreiche Resultate erarbeitet. Und für alle die, die nach wie vor noch darauf warten, was passiert jetzt mit dieser WM, wir wären ja eigentlich auf Kanada 2020, ist aber komplett ins Wasser gefallen. Und so wie die WKO bestätigt hat, wird in Salzburg, Österreich, 4. bis 26. September wird die WM laufen. Das heisst, wir werden in kürzester Zeit die Leute zusammentrommeln und anhören, was sie für Ideen haben, ob sie dabei sein wollen, ob wir gehen wollen, ob wir ein Team zusammenbringen. Fit sollte sie bis dann werden, wenn man es jetzt weiss. Und dann werden wir also dort bereits so wieder international Amateur-Fights können anbieten und mit dem Team von den Besten, wo man im Moment bei SCOS kann bieten, versuchen international dort auch noch erfolgreich zu werden. Genau. Ja, die Schiedsrichter-Thematik ist eine interessante und du hast es vorher schon wie gesagt. Also wer wette zu diesen Schiedsrichtern dazustoßen und allenfalls Support leisten, der sagt, der aktive Wettkampf war gut gewesen, aber der Zeitaufwand kann ich nicht mehr liefern, vor allem was Trainieren angeht. Wett aber im Sport gleich etwas Gutes tun, wett Support leisten, meldet mich bei uns, entweder über mich, über einen Podcast im Instagram oder über die Valentina. Sie wird dann nachher auch noch ihre Accounts durchgeben, wo man sie auch schlussendlich kann kontaktieren kann. Und dann ja, kann man nicht mehr als sagen, ihr dürft mich so schnell wie möglich melden. Wenn wir welche Kurse und was durchgeben, die SCOS-Homepage ist gerade wieder in der Überarbeitung. Die wird nächste Woche wieder aktualisiert und mit allen Daten bespickt sein, was interessant und wichtig ist. Und so gehen wir dann auch auf Instagram und auch Facebook an die Öffentlichkeit mit den Sachen. Das ist mal sicher noch wichtig zu wissen. Wie auch hier gewisse Organisationssachen im Hintergrund zuerst noch müssen geklärt werden müssen, bevor man gross den Leuten Hoffnung macht, was da alles kann passieren kann, was wir können wirklich anbieten können. Gehen wir zurück zu dir, aber Valentina. Du bist, wie du erwähnt hast, aber dann auch noch Mami geworden. Das heisst, also du bist Chefschiedsrichter, dann bist du Kämpfer, dann bist du Coach. Seit neuestem bist du auch noch Ehefrau. Jetzt bist du seit einem Jahr Mami von unserem Sohn. Wie gestaltet sich das, der Spagat so klein? Also, ich weiss ja auch beispielsweise, das darf man sagen, dass es eben nicht der letzte Kampf soll gewesen sein. Also du willst schon zurück in den Ring, obwohl wir bereits ja in Erwartung sind für unseren zweiten Sohn und der im September sollte kommen. Ja, erzähl mal ein bisschen, wie geht der Spagat?
Das ist eine sehr offene Frage. Ja, eben 2022 sind wir älter geworden, das erste Mal, für die, die es nicht wissen. Wenn ich bei Schwangerschaft anfange, habe ich immer gedacht, ich bin so fit und jung, dass ich kann die ganze Zeit durchtrainieren und ja, vom 1. bis in 9. Monat und zeigen, dass eben schwanger sein nicht heisst, irgendwie krank sein. Dass man trotzdem Sport machen kann, natürlich nicht Kontaktsport. Darum sind wir eigentlich auch sehr offen mit dieser ersten Schwangerschaft umgegangen. Also wir sind ins Gym hineingelaufen. Ich war irgendwie noch nicht mal das erste Mal beim Frauenarzt, wo uns das wirklich bestätigt wurde. Wir haben gesagt, so, wir sind schwanger. Und ich habe mich aus dem Sparring rausgenommen. Was aber auch gut war. Und es wäre eh klar gewesen, wenn ich jetzt nicht mehr Sparring gemacht hätte. Dass ich schwanger bin. Also von dem her, ob wir es jetzt gesagt haben oder nicht, hat keinen Unterschied gemacht. Es ist aber dann anders gekommen, als ich gedacht habe. Ich hatte doch Beschwerden gehabt, Rücken, im ISG genau gesagt. Und es hat mich echt gehindert am Boxen, sage ich jetzt mal, nicht am Sport an sich, aber am Boxen, wegen den Rotationsübungen, die man, also Übungen, Bewegungen, die man hat. Im Boxen, vor allem mit der Hüfte. Ja, und das hat mich schon sehr massiv, wie soll ich sagen, enttäuscht, dass ich das nicht können so machen konnte, wie ich mir das eigentlich gedacht habe. Ich habe einen Yoga gemacht, ich habe, solange die Pandemie zugelassen hat, bin ich schwimmen. Ich bin von Anfang an bin ich bin von Anfang an immer Velo gefahren und das bis zum Schluss eigentlich von meiner Schwangerschaft. Also eigentlich alle Sport, den ich konnte machen, habe ich probiert zu machen. Es ist ist einfach Corona gekommen im März. Und das hat dazu geführt, dass wir gar nicht mehr trainieren konnten im Thai-Boxen. Und das ist mir dann wie zu gut gekommen, weil ich dachte, ja, nicht nur ich kann nicht Thai-Boxen, sondern andere auch nicht. Und von dem her ist es wie ein bisschen weniger schlimm gewesen. Und wie du am Anfang noch erwähnt hast, habe ich auch den Body-Workout-Kurs noch. Und dann habe ich mit, so wie ich durfte, mit vier Personen einfach weitergeführt, draußen. Und so konnte ich weiter Training leiten. Und es hat mir auch Spass gemacht und hat mich auch in Bewegung gehalten, auch wenn ich nur Sachen vorgezeigt habe und nicht alles mittrainiert. Aber auf jeden Fall hat es mich in Bewegung gehalten.
Genau, also schlussendlich hast ja du gleich. Also du hast zwar halt den Sport, so wie du ihn sonst ausgeübt hast, nicht permanent so können weiterführen und wird sicher auch in Zukunft noch eine Herausforderung im Zusammenhang. Wenn man jetzt auf einen Wettkampf her will, arbeiten will, Kings sind ja auch da in diesem Moment und da müssen wir uns dann sicher noch etwas überlegen, dass da eben die Möglichkeiten bestehen, allenfalls eben genau gleich können zu trainieren und allenfalls eben die Kinder auch nicht sich selber müssen zu überlassen. Also da werden wir sicher noch gewisse Aufgaben können müssen meistern.
Ich denke, die Frage wird mir oft gestellt, ob ich wieder in den Ring will. Und wenn ich das ganz ehrlich beantworte, ist klar, ich will unbedingt wieder in den Ring. Ich sehe es einfach aktuell nicht. Klar, aktuell bin ich schwanger, aber auch nicht mit zwei Kindern. Ich denke, so, ja, sicher 2-3 Jahre wird es gehen, bis ich dann wirklich wieder kann. Weil Vorbereitung ist einfach, nimmt so viel Zeit ein. Und ich bin ja nicht nur am Trainieren, wie du sagst, ich bin auch noch Mami, ich arbeite noch 40%, also bin angestellt 40%. Ich sehe es wie nicht, wie das so funktionieren soll. Ich sage dann auch immer, andere Frauen oder die meisten Frauen haben einen Mann, der am Abend heimkommt nach dem Arbeiten und dann kann die Frau quasi trainieren, was ja bei uns jetzt eben gerade nicht so ist. Du bist am Abend fort. Aber andererseits gehört das Gym uns und wir können eigentlich dann trainieren, wenn es uns passt oder wenn es unseren Kind passt. Aber das ist auch der springende Punkt. Man muss, glaub, recht flexibel sein, um dort so eine Wettkampfvorbereitung irgendwie um die Bedürfnisse um von den Kindern zu gestalten. Und das wird auf jeden Fall eine Herausforderung für uns beide sein, wenn wir uns dafür entscheiden. Oder, ja, ich glaube, es ist nicht nur meine Entscheidung, es ist eine Entscheidung von uns zwei, wenn ich wieder in den Ring gehe. Also, dass ich wette, ist klar. Ich glaube, da müssen wir nicht diskutieren und du lässt mich, glaube ich, auch. Aber ja, das wird auf jeden Fall eine Herausforderung sein und auch organisationstechnisch eine Frage, ja, wie wir das managen können, auch mit unseren Familien im Hintergrund.
Ja, nein, das ist gar keine Frage. Und das werden wir, da hast ja du den richtigen Mann an der Seite, das werden wir anyway schaffen. Das ist für mich eine Frage von Organisation und definitiv keine einfache. Aber jedoch, wenn man weiss, wenn du einen gewissen Pegel an Training kannst herbekommen und mal zuerst wieder back to the roots kommst, ein bisschen back zu der alten Fitness und Form nachher. Und man nachher weiss, so gut, jetzt geht's, blöd gesagt, weiss, da komme ich noch 2 Monate bis an den Kampf her. Wir machen eine Planung von 6 Wochen, wo wir wirklich intensiv die Vorbereitung machen. Ich glaube, da haben wir auch beide das Glück, dass die Familien so gross sind, dass wir wirklich auch einen Support und eine Unterstützung sicher können erwarten, damit man so eine Vorbereitung kann umsetzen. Und ja, schlussendlich gehen wir vielleicht irgendwie noch zuerst das letzte Mal in Ding, bevor dann du dann definitiv dein Comeback nennen kannst feiern. Ja, cool,
Sehen wir
also.
ja, wer als erstes in
Ja, das ist
den
gut, noch gerade zusammen am Schluss, oder?
Nein,
Nein.
lieber nicht. Ich glaube,
Also zusammen an der gleichen Veranstaltung,
ja, ich
meine
glaube, das kommt nicht gut.
ich. Also nicht gegeneinander, nicht
Nein.
gegeneinander. Ja, gut, Leute, von meiner Seite her gesehen, ich glaube, wir haben hier einen Einblick in verschiedene Parts können bringen von Valentina in ihrem Leben. Indirekt halt auch ein bisschen von meinem Privatleben, weil ich da natürlich stark involviert bin. Vor allem jetzt so, seit wir unseren Sohn haben. Ich denke, viel mehr können wir hier nicht mehr sagen, oder brennt er noch etwas auf der Zunge?
Viel.
Viel, okay. Ja, was wäre denn noch so ein Thema, das möchtest du aufgreifen?
Nein, also ich wollte auf jeden Fall jetzt aus meiner Sicht echt der Mamis Mut machen, dass sie weiter, also wenn sie den positiven Schwangerschaftstest haben vor ihren Augen, dass sie nicht gerade das Gefühl haben, jetzt muss ich aufhören, jetzt kann ich nichts mehr machen. Es ist erwiesen, dass Geburt einfacher geht, wenn man ein körperlich fit ist. Und dann soll man auch weiter Sport machen. Aber man soll natürlich auf den Körper los und halt das machen, was möglich ist. Und jetzt in der zweiten Schwangerschaft habe ich recht früh gemerkt, dass es ja, fast sehr wenig noch möglich ist. Vielleicht auch, weil ich jetzt so kurz darauf ab wieder bin schwanger geworden und gar nie mehr auf irgendein Fitnesslevel bin zurückgekommen, wo ich mal war. Von dem her, tut mich da nicht irgendwie unter Panik setzen, sondern macht weiter Sport, hört auf Grenzen, die euch der Körper setzt. Weil jetzt als Wettkämpfer geht man immer über die Grenzen, aber wenn man jetzt eben schwanger ist, muss man wirklich die Grenzen akzeptieren und nur bis zur Grenze gehen und nicht darüber hinweg. Weil sonst wird es eben gefährlich oder sonst ja, macht man dann vielleicht so, dass man dann erst das nächste Training nicht mehr mitmachen kann, was ja eben schade wäre. Also tut einfach weiter trainieren und weiter bewegen, sodass es sich gut tut.
Genau, und ich denke auch, was an vielen Orten eben auch so ein bisschen das Ding ist, es ist ja meistens neben mit der Schwangerschaft allein nicht gemacht. Das ist ja effektiv nachher, was noch dazu kommt, ist eben, ja, wenn die Kinder da sind, wie gestaltet man das neu, wie macht man das? Aber wie gesagt, ich denke, da kennt man mich, oder die, die mich kennen, wissen, dass sie halt einfach sagen, es gibt grundsätzlich keine Gründe, nicht ins Training zu gehen oder nicht können irgendeine Vorbereitung umsetzen. Es gibt für alles Wege. Man muss halt einfach bereit sein, gewisse Komfortzonen zu verlassen und auch gewisse Umstellungen, die vielleicht halt am normalen Alltag, wo man sich sonst gewohnt ist, nicht mehr gleich umsetzbar sind. Aber das merkt man ja relativ schnell, vor allem in einem Kleinkind bei einem daheim sein. Ich meine, es geht nicht mehr so, wie es vorher war. Es ist alles anders und es ist alles neu irgendwie einzusetzen und umzubauen. Aber das braucht eine kurze Zeit, und dann hat man die Routine und dann macht man das und dann geht es auch wieder, oder? Es geht eigentlich immer. Wer es nicht go als Option hat, sollte es einfach weiterhin überdenken, finde ich jetzt. Sehr gut, sehr gut. Ja gut, dann kommen wir zu unseren letzten Fragen, die ich hier immer jemand noch ein bisschen stelle. Ich bin da ein bisschen gespannt, was da für Antworten kommen. Was wünschst du dir für die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass wir ein gesundes zweites Kind bekommen, dass wir das schaffen, also zu managen und ja, die erste strengere Zeit, würde ich so sagen, gut zu überbrücken. Und dass ich dann für mich irgendwann wieder wirklich Sport finde und ich regelmäßig Sport. Und in weiterer, fernerer Zukunft wieder mal in
Sehr gut, sehr gut. Ja, was wünschst du dir in der Schweiz aber?
der Schweiz. Ganz viele neue gute Schiedsrichter. Nein, ich wünsche mir wirklich, dass wenn wir wieder können anfangen mit dieser ganzen Scores-Thematik und wieder mit dem Turnier. Wir haben ja gesehen, das bestehende Team ist, glaube ich, immer noch recht motiviert. Aber wir freuen uns immer wieder über neue motivierte Leute und dass wir weiterhin können wachsen als Organisation und dass wir weiterhin der Schweiz eben vielleicht sogar über einen Röstigraben raus, dort haben wir es schon angeschafft, vielleicht sogar ins Tessin auch mal schaffen und auch unsere ja, vergangene Erfolge vor Corona können anknüpfen und das Thema mit zwei Ringen oder zwei Wettkämpfen wirklich mal können wieder in Angriff nehmen und dass wir da die ganzen, ja, die ganzen Amateure, die es gibt in der Schweiz, es gibt ja so viele Kampfsportstudios und ja, dass man die wirklich animieren kann, zu uns zu kommen und dass dort Kämpfer wie auch Schiedsrichter sollen kommen, ihre Erfahrungen sammeln.
Genau, cool. Ja, ich denke, die letzte Frage erübrigt sich fast ein bisschen in diesem Zusammenhang nachher, aber was wünschst du der Kampfsportszene Schweiz für die Zukunft?
Ja, erübrigt sich. Nein, ich wünsche der Kampfsportszene, dass wir ja wieder können anlaufen können und nach Corona, sage ich jetzt mal, dass es wieder erfolgreich wird. Was ich mir persönlich wünsche, ist wirklich ein bisschen professionellere Fight-Galas. Ich rede jetzt nicht mehr vom Amateurbereich, sondern wirklich von den ja, Profis. Dass wir dort wirklich schöne Kämpfe sehen, gute Kämpfe sehen und eben, dass die Amateure weggenommen werden von den Galas und mehr zu, nicht unbedingt zu uns, aber wäre natürlich schön, wenn sie zu uns kämen, ihre Erfahrungen sammeln können. Aber ja, dass wir dann, wenn die Leute nach einer Go-Saison in die Gala-Welt rauslassen können, sozusagen.
Genau, sofern es dann
Ja,
wieder
viel
eine gibt.
professioneller.
Sofern es dann wieder eine gibt, hoffen wir, dass die auch, die bisher gemacht haben, auch wieder den Schnauf haben, weiterzumachen. Ich muss auch sagen, es wird nächste Woche auch noch coole News geben, was Events angeht, aber das sparen wir uns jetzt auf. Kleiner Hangover, nein, Cliffhanger, wollte ich sagen. Hangover ist schon was anderes. Ja, vielleicht noch schnell zu den Insta-Accounts. Deine selber heisst.
Valentina Tina Ruby aus einem Stück geschrieben.
Genau, Followers gewünscht. Also, wer es lost und noch nicht gemacht hat, darf das jetzt nachholen. Dann haben wir ja noch Scores, die du schon betreuen, Insta-Seite. Wie tun wir die nennen?
swiss.combat.system für SCOS Instagram.
Perfekt, sehr gut. Und so wie immer natürlich, Schlag Underline Kraft wird auch hier einmal mehr glücklicher, wenn da gewisse neue Abonnenten dazustoßen und weiterhin mit einer schönen bodenständigen Wachstumsrate vorwärts geht und wir da weiterhin an dieser ganzen Kampfsport-Aufklär-Session mit dem Podcast können weiterführen. Ja, Schatz, sage ich jetzt einfach mal, merci vielmals, hast du dir die Zeit genommen. Die gehört so, wir haben eine andere Tonqualität heute. Warum? Wir sind hier im Zürich Oberland an einem kleinen Ferienweekend. Das Piepsen, das ihr vorhin die ganze Zeit gehört habt, ist das Babyphone, wo wir leider ein bisschen weiter weg sind, für das du ein bisschen schlafen kannst und wir die Folge können aufzeichnen können. Und der Kontakt ging wieder ausgehängt mit dem Babyphone und darum habt ihr dort bei dir noch ein bisschen das Gebiebse gehört. Aber ich glaube, es ist alles zusammen im Rahmen des Verständlichen. Ja, merci vielmals, bist dabei gewesen. Und dementsprechend wünsche ich euch allen zusammen einen schönen Tag noch. Tschüss zusammen!
Tschüss!